Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir wieder Gottesdienst haben und dass wir auf Gott hören dürfen. Ich wünsche mir auch, dass er uns ins Herz spricht. Unser Leben ist ja sehr komplex. Unser Alltag ist komplex. Ich glaube, da verrate ich nichts Neues. Das merken wir immer wieder. Und wir haben jetzt eben gemerkt, wenn da mal eine Minute lang nichts läuft, mit einmal verspürt man so eine Unsicherheit, eine Leere. Man denkt, es läuft gerade nichts, was passiert jetzt? Weil ja sonst immer viel läuft. Und nun ist es so, dass wir in unserem Kopf haben wir so ein gewisses Schubladendenken. Damit bewältigen wir unseren Alltag ja. Wir sortieren eigentlich ständig ein, die Dinge nach wichtig, nach unwichtig, nach halbwichtig und so. Und somit können wir unseren Alltag ja gut handeln. Wir sortieren aber auch nicht nur die Dinge, Prozesse, Entscheidungen, was auch immer so jeden Tag ansteht, sortieren dort ein, sondern wir sortieren auch Menschen ein. Nach sympathisch, attraktiv, nach vielleicht eher unsympathisch, nach offen, nach verschlossen und so weiter. Sind wir eigentlich ständig auch dabei, Menschen zu sortieren, die uns in unserem Alltag begegnen. Und das kann ja auf der Straße sein, das kann beim Einkaufen sein, das kann im Freundeskreis sein. Irgendwo sind wir eigentlich ständig am Einordnen in unsere Schubladen. Das, wie gesagt, das ist erstmal prinzipiell nichts Schlimmes, das es hilft uns einfach, unseren Alltag irgendwie gut zu strukturieren. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie man konstruiert ist. Die einen sind eher etwas strukturierter und die anderen vielleicht nicht ganz so. Dann ist dieses Schubladendenken vielleicht auch mehr ausgeprägt oder nicht ganz so. Okay. Ich habe die Vermutung, dass wir Gott auch in so Schubladen einsortieren. Nämlich je nachdem, was wir so für Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Oder je nachdem, wie wir geprägt sind. Hat sich so im Laufe der Zeit ein gewisses Bild von Gott entwickelt und wir haben Gott auch irgendwo eingeordnet. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sehe ich Gott eigentlich? In welcher Schublade ist er bei mir? Und vielleicht habe ich schon als Kind gehört, Gott ist ein strenger Gott. Das hat mir vielleicht keiner so direkt gesagt, aber irgendwie so ein bisschen indirekt vermittelt. Und dann hat sich das bei mir so festgesetzt. Dann habe ich vielleicht auch mal eine schwierige Erfahrung gemacht, wo ich Gott bis heute nicht verstehe. Und dann setzt sich da ein Bild fest so von Gott. Vielleicht der Ungerechte oder der Unbarmherzige. Vielleicht habe ich auch positive Erfahrungen gemacht und das hat mein Bild geprägt und ich weiß, ja, so ist Gott und ich erlebe ihn auch immer wieder so. Dann ist er in einer anderen Schublade. Es gibt in der Bibel, in Lukas 15, gibt es eine Begebenheit. Da kommen Pharisäer zu Jesus und ich lese uns das mal vor, hier die Verse. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Und da kamen Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren ja so die Theologen der damaligen Zeit. Die haben ein sehr starkes Schubladendenken gehabt. Und zwar ein ziemlich gesetzliches. Sie waren so die Gesetzeshüter, die Hüter über Vorschriften und Regeln. Und die haben natürlich auch die Menschen in Schubladen eingeordnet, nämlich in Sünder, Nicht-Sünder, Fromme, wie auch immer. Und sie haben auch ein gewisses Bild von Gott gehabt. Und das war eher gesetzlich geprägt. Und die kommen also und nehmen Anstoß daran, dass Jesus sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Die können das nicht richtig verstehen, dass so ein frommer Rabbiner, Jesus, der sogar von sich behauptet, er wäre der Sohn Gottes, der Messias, dass der sich mit verrufenen Leuten, die als Sünder galten, auf eine Ebene stellt. Das haben die nicht verstanden. Das hat nicht in ihr Bild gepasst und auch nicht in ihr ganzes Schubladensystem. Und Jesus versucht ihnen, das zu erklären, warum er das macht. Jetzt muss man noch dazu sagen, diese Steuereintreiber und Sünder, das waren Leute, die sind jetzt nicht zufällig, die haben nicht zufällig meine Sünde getan, so, ist mir jetzt passiert, dumm gelaufen. Das war so nicht, sondern das waren alles Leute, die haben, ich sag das mal so, die haben mit Sünde ihr Geld verdient. Steuereintreiber, also Zöllner, die wussten genau, wenn ich die Lehre als Zolleinnehmer mache, dann werde ich in die Kategorie von Betrügern eingeordnet. Weil das war völlig üblich, man nimmt nicht nur die Steuern für den Staat ein, sondern man nimmt sich auch selber und vielleicht auch ein bisschen mehr. Also das hat einfach so zum Business gehört, zu betrügen. Und ich wäre nicht aus Versehen Zolleinnehmer, sondern ich entscheide mich dafür. Bei Prostituierten dasselbe. Das ist auch nicht aus Versehen passiert, sondern die haben ihren Job gemacht, ganz willentlich und bewusst. Und das waren auch, da haben auch die Gerber dazu gehört. Das waren also Leute, die mit toten Tieren zu tun hatten. Für Juden war es natürlich völlig verboten, tote Sachen zu berühren, haben sich verunreinigt. Das war auch ihr Job. Und sie wussten genau, sie verstoßen gegen die jüdischen Regeln und gegen das Gesetz, mosaische Gesetz. Aber das haben sie in Kauf genommen und haben damit ihr Geld verdient. Also eigentlich mit Sünde Geld verdient. Das war bewusst und willentlich. Zu den Leuten setzt Jesus sich hin. Und jetzt erklärt Jesus diesen Pharisäern, diesen Rabbinern, warum er das macht. Und in Lukas 15 stehen da ja drei Gleichnisse. Jesus erzählt mit drei Geschichten oder versucht mit drei Geschichten eine Sache zu erklären. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist ja so ziemlich das bekannteste Gleichnis überhaupt, was Jesus erzählt hat. Aber ich finde auch so ziemlich das eindrücklichste und prägnanteste, was er erzählt hat. Und obwohl dieses Gleichnis so bekannt ist, und ich weiß auch, dass ihr letztes Jahr da mehrere Predigten drüber gehört habt, habe ich gedacht, ich werde es trotzdem kurz aufgreifen, weil nämlich genau daran eine Sache sehr deutlich wird, um die es mir heute Morgen geht. Ich führe jetzt auch das Gleichnis oder diese Geschichte nicht übermäßig aus, weil wir es ja so gut kennen. Aber ich greife ein paar Dinge auf. Und zwar, da ist dieser jüngere Sohn, mir geht es vor allem um den jüngeren Sohn und um den Vater. Der kommt ja zu seinem Vater und will von ihm sein Erbteil. Und jetzt muss man einfach wissen, nach jüdischem Erbrecht war das ja so, das kann man im Mose nachlesen, der ältere Bruder, der hat zwei Drittel vom Erbbesitz bekommen und die jüngeren Geschwister, die haben sich ein Drittel aufgeteilt. Wenn mehrere Jungs im Haus waren, dann haben alle ab der zweiten Nummer, haben die dann das ein Drittel aufgeteilt. Er hat Glück, er ist nur einer, der kriegt das komplette Drittel. Nun war es außerdem üblich, dass das Erbe erst am Ende des Lebens verteilt wird. Und der Sohn kommt mitten, wo sein Vater noch mitten im Leben steht, kommt und sagt, Vater, gib mir jetzt mein Erbe. der sagt eigentlich mit anderen Worten, Vater, du bist mir völlig egal. Ich will, dass du abtrittst. Ich will, dass du tot bist. Mal ganz hart ausgedrückt. Das sagt der Sohn, indem er sein Erbe erwartet. Muss man mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Okay, der nimmt also sein Geld und geht ins Ausland. Ins Ausland gehen, das ist also auch eine bewusste Entscheidung. Das war für Juden völlig klar, dort gibt es eine andere Religion. Dort gibt es nicht den jüdischen Glauben, in dem er aufgewachsen ist. Er kehrt also ganz bewusst auch Gott dem Rücken. Nicht nur seinem Vater, auch Gott. Er sagt, dem Glauben seiner Jugend, seiner Kindheit, in der er aufgewachsen ist, gibt er eine Absage. Und es geht weiter. Er verprasst ja dort sein Geld, heißt es. Also der klopft da die Kohle auf den Kopf. Und alle, die das irgendwie mitbekommen, die fragen sich natürlich, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Was hat denn der eigentlich für eine Familie, was hat denn der für eine Prägung abgekriegt? Wo sind denn da die Werte geblieben? Und der Ruf, der scheint ja bis zu der Familie nach Hause zu eilen, weil sein Bruder hat ja genau gewusst, was da also der eine Bruder hat gewusst, was der andere da im Ausland macht. Also das war irgendwie bekannt geworden. Das war eine reine Blamage für die ganze Familie. Damals haben die ja sowieso viel mehr Sippenzusammengehörigkeit gehabt. Gell? Da hat einer für alle gestanden und wenn da einer völlig daneben getreten ist, dann hat das die ganze Familie in ein derartig schlechtes Licht gerückt. So. Der Sohn, der tritt also quasi seinen Vater mit Füßen. Gell? Der tritt Gott mit Füßen, seinen Glauben, und er blamiert die Familie völlig. Und dann landet er bei den Schweinen. Die ersten drei Sachen, die hat er auch willentlich gemacht, ganz bewusst. Das ist ihm nicht aus Versehen passiert, sondern er hat sich dafür entschieden. Und jetzt entscheidet er sich nicht, sondern er muss sich jetzt verunreinigen. Für Juden war es ja eine Katastrophe, bei Schweinen überhaupt mit Schweinen Kontakt zu haben, bei Schweinen zu sitzen, das ist ja ein No-Go. Aber er hat gar keine andere Wahl. Jetzt kann er sich nicht mehr entscheiden, jetzt muss er. Okay. Und wie er da bei den Schweinen sitzt, ja, kommt er ein bisschen zum Nachdenken. Und macht eigentlich das einzig Richtige, was er in der Situation machen kann. Er kehrt um. Er packt seine Sachen, die er überhaupt noch hat, und läuft zurück zum Vater. Okay, das ist mal der Sohn. Jetzt der Vater. Der Vater, den sein Sohn so erniedrigt hat, so gedemütigt hat, der Vater steht da und wartet auf seinen Sohn. Und als der Sohn kommt, rennt er ihm entgegen. Ein orientalischer älterer Mann rennt nicht. Das ist peinlich. Ein älterer Mann läuft ehrwürdig. Das gehört einfach zur Ehre. Aber dem Vater ist es so egal, was andere denken, weil sein Sohn kommt. Der Vater begegnet ihm, dem Sohn, mit einem Kuss und verhindert damit, dass sein Sohn vor ihm auf die Füße fällt. Das hatte er nämlich eigentlich vor. Er wollte sich vor ihm demütigen, wollte nicht mehr sein Sohn sein. Und der Vater begegnet ihm auf Augenhöhe, gibt ihm einen Kuss und macht ihm deutlich, du bist weiterhin mit mir auf Augenhöhe. Dann lässt er das schönste Kleid aus dem Haus holen, heißt es, Also das Ehrenkleid war das. Das ist sowas wie ein Orden gewesen. Das hat nur jemand bekommen für etwas ganz Besonderes, eine Auszeichnung. Jetzt muss man überlegen, dieser Sohn kommt und bekommt einen Orden umgehängt, eine Auszeichnung. Nicht für das, was er gemacht hat, sondern für das, was er ist, nämlich immer noch Sohn. Und dann wird noch das dicke Vieh da im Stall geschlachtet, das Mastkalb, das war wertvoll, das war was ganz Besonderes, das hat man über Jahre gezüchtet und es war wirklich für einen ganz festlichen Anlass aufgehoben. Und es ist eigentlich so dasselbe, dasselbe Effekt wie dieses Kleid, es dient jemandem zur Ehre. Und der Sohn wird in dieser Weise extrem geehrt. Dann kriegt er noch einen Siegelring an den Finger gesteckt und das heißt, du hast wieder alle Rechte unserer Familie. Du bist wieder komplett eingeordnet, volles Familienmitglied. Okay, muss mal so ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich heißt, was da passiert. Der Vater hätte allen Grund gehabt, seinen Sohn davon zu jagen. Der hätte allen Grund gehabt, ihm, als er im Ausland war und da die Sau rausgelassen hat, dort zurückholen zu lassen. Das hätte er machen können. Das hat er nicht gemacht. Er hat seinem Sohn Freiheit gelassen. Und jetzt kommt er und der Vater begegnet ihm so. Jesus erzählt ja diese Geschichte, ist ja nicht tatsächlich passiert, sondern es ist ja eine Geschichte. Und er macht eine Sache daran deutlich. Ach, Sandalen hat er auch noch angekriegt. Das war nur für Leute, die wirklich würdig waren. Tagelöhner oder Sklaven haben keine Sandalen angehabt. Jesus macht eine Sache an dieser Geschichte deutlich. Er überzeichnet ja dieses ganze Bild sehr, stellt diesen Sohn extrem schlecht dar und zeigt, wie sehr der sich von seinem Vater entfernt hat und auf der anderen Seite den Vater extrem barmherzig. Und Jesus macht damit deutlich, so ist Gott. So wie der Vater, so ist Gott. Extrem barmherzig. Der Vater überspringt diesen großen Graben, der zwischen ihm und seinem Sohn entstanden ist, dadurch, dass der Sohn sich so weit entfernt hat, überspringt den und nimm den Sohn in seine Arme. So ist Gott. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich ein bisschen überlegen, was heißt es eigentlich, dass Gott so barmherzig ist? Dass er solche große Liebe hat zu jedem einzelnen Menschen. Der Vater, der stand da und hat auf seinen Sohn gewartet. Der wusste noch nicht, wann er kommt. Der wusste gar nicht, ob er überhaupt kommt. Als er kommt, weiß er nicht, ob der wirklich das bereut oder ob er kommt und will vielleicht noch mal Geld haben. Der wusste noch gar nichts. Aber der Vater hat sich vorher schon entschieden gehabt, ich will barmherzig sein mit meinem Sohn. Ich will ihm vergeben. Das war eine Entscheidung, die hatte der Vater schon längst getroffen, wo der Sohn noch ganz irgendwo war. Und so ist Gott. Er hat schon längst entschieden, mit mir und mit dir barmherzig zu sein. Uns mit gigantisch großer Liebe zu begegnen. das ist, diese Entscheidung ist schon längst gefallen. Und manchmal denkt man ja, gell, da habe ich was falsch gemacht, da habe ich irgendwie Mist gebaut. Gott kann doch jetzt nicht einfach so lieb zu mir sein. Da trägt man vielleicht tagelang ein schlechtes Gewissen mit sich umher und denkt, ja, ich kann doch jetzt nicht wieder einfach so zu Gott kommen und so tun, als wäre nichts gewesen und so. Aber das sind unsere Gedanken, das sind meine Gedanken. Dort, wo ich komme und merke, ich habe Mist gebaut und das auch tatsächlich ehrlich vor Gott bereue, da ist das alles weg. Da ist dieser Graben übersprungen. Gott nimmt uns, nimmt mich in die Arme. Er wartet, er hat Sehnsucht danach, mich in die Arme zu schließen. Egal, was gewesen ist. Egal, was ich gemacht habe, was passiert ist. Er schließt mich, er will mich in die Arme schließen, will, dass es wieder gut ist. Nun geht es ja schnell, dass man, wenn man diese Geschichte liest oder hört, dass man denkt, ja, ich bin ja nicht so wie der. Bin ja nicht so schlimm, wirklich nicht. Kann ja sein. Aber darum geht es gar nicht. Sondern Jesus erzählt diese Geschichte nicht, um zu beschreiben, wie schlimm jemand sein kann. Sondern Jesus erzählt die Geschichte, um deutlich zu machen, wie Gott ist. Und er sagt, so barmherzig, so liebevoll, so gütig, so ist Gott. Und zwar mit jedem Einzelnen bis heute, auch mit jedem von uns. Und egal, was mich vielleicht von Gott trennt oder was ich vielleicht falsch mache, ob es groß oder klein ist, völlig egal. Er vergibt mir, er will mir vergeben und er will diese innige Beziehung zu mir wiederherstellen. Das so ist Gott. Es gibt einen Vers in Titus 3,5, haben wir es hier. Er rettet uns, also Gott, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Jeder, der das erlebt hat, der weiß, was Barmherzigkeit ist. Und vielleicht passiert es, dass man das mit der Zeit ein bisschen vergisst, wenn man so über Jahre hinweg Christ ist, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt, so an die Liebe Gottes und an die Barmherzigkeit, dass man es gar nicht mehr so spürt oder nicht mehr so dran denkt und so. Ich finde es total wichtig, dass man das neu sich bewusst macht, dass man das neu hört. So ist Gott. Und alles, was wir so an Bildern im Kopf haben, die dem nicht entsprechen, ist es wichtig, das auszuräumen. Die Schublade zu öffnen und umzusortieren. Weil Jesus stellt seinen Vater so dar. Ich und der Vater sind eins, hat er mal gesagt. Und Jesus weiß, wie Gott ist. Und dann dürfen wir das ihm abnehmen, dann dürfen wir das Jesus glauben und dann dürfen wir das auch so ganz persönlich für uns nehmen. Wir müssen nicht schlechtes Gewissen haben oder den strengen Gott sehen oder den vielleicht ungerechten Gott oder was auch immer wir für Erfahrungen auch schon gemacht haben oder was uns andere schon erzählt haben, sondern wir dürfen Gott so sehen, wie Jesus uns ihn hier vorstellt. Wenn Gott so barmherzig ist, dann glaube ich, ist es auch gut, wenn wir auch barmherzig sind mit anderen. Wenn er mit uns so umgeht, so liebevoll und so gütig, dann ist es gut, wenn wir mit anderen auch so umgehen. Und wenn wir auch bei Menschen unsere Schubladen aufmachen, und vielleicht hier und da ein bisschen umsortieren. Es hat mal jemand gesagt, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand so gut können wie wir. Kann man vielleicht auch ein bisschen anders sagen. Aber die Aussage ist klar, wenn Gott uns so barmherzig begegnet, und das macht er, wenn Barmherzigkeit und Liebe sein Programm ist unter uns, wenn wir davon leben und davon profitieren, dann dürfen wir auch so mit anderen umgehen. Und andere dürfen das spüren, dass bei uns ein Ort der Barmherzigkeit ist. Nicht ein Ort der Verurteilung, der Schubladisierung, wie auch immer, sondern ein Ort der Barmherzigkeit. Das wünsche ich mir. Amen.